Liebe Genossinnen und Genossen, ich begrüße euch ganz herzlich zum Konferenz Samstag, zum Podium Samstagmorgen. Ich bin Sebastian von der Jungen Welt. Das tut aber eigentlich gar nichts zur Sache, weil ich hier nur moderiere. Es geht um die Frage, ist die AfD faschistisch? Das werden wir jetzt, habe ich gerade erfahren, mit zwei Inputs beginnen. Jeweils eine halbe Stunde, dann wird eine Viertelstunde Pause sein und dann kann bis 13 Uhr heftig diskutiert werden. Einsteigen wird die Genossin Gretel aus München von der Gruppe Katz. Also wie gesagt, ungefähr eine halbe Stunde. Und antworten wird Ekkehard Liberam, Professor für Staatsrecht in der DDR und Rechtsreferent der Fraktion PDS Die Linke im Bundestag. Ich begrüße beide ganz herzlich und um keine Zeit zu verlieren, würde ich sagen, Gretel hat das Wort.
Ich muss ja immer mit meiner Brille wechseln. Runter und rauf.
Kannst du noch lesen?
Ich kann lesen,
Gut.
ja. Ja, wir haben es ja so ausgemacht, dass ich anfange. Ist die AfD faschistisch? Ich möchte am Anfang noch mal kurz zusammenfassend einen Überblick geben, in welcher Situation wir eigentlich heute sind, weil das hängt ja miteinander zusammen. Wir erleben eine drastische Zuspitzung der Widersprüche. Das scheinbar einmütige, aggressive Vorgehen des Westens, also dem US-Imperialismus und den imperialistischen Staaten in Europa sowie den meisten anderen EU-Staaten, ist mit der Wahl von Trump und den hinter ihm stehenden Kräften in den USA aufgebrochen. Die Widersprüche zwischen den USA und dem deutschen, französischen, britischen Imperialismus treten offen zutage. In der EU wird um die Führung gerungen zwischen Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Der deutsche Imperialismus meldet wieder mal seinen Anspruch als Führungsmacht an. Die Ukraine wird zunehmend offen zum Zankapfel, um deren Reichtümer man sich streitet. Allenthalben wird massiv aufgerüstet. Der deutsche Imperialismus nutzt die Situation, wie bereits seit 2022 den Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, nun auch die Angriffe des US-Imperialismus zur hemmungslosen Aufrüstung. Waren es damals noch 100 Milliarden Sondervermögen, ist es jetzt unbegrenzt. Und will die stärkste konventionelle Streitmacht der EU schaffen. Gleichzeitig wird darüber diskutiert, wie die US-amerikanischen Atomwaffen zu ersetzen sind. Doch französische oder britische? Doch wer hat die Verfügungsgewalt darüber? Also vielleicht doch auch deutsche Atomwaffen, wie zum Beispiel in der FAZ kürzlich diskutiert wurde. Der Krieg ist greifbar. Innenpolitisch findet eine entsprechende reaktionäre Entwicklung statt, die mit der neuen Regierung und dem Kanzler Merz noch verschärft wird. Die Angriffe auf die Arbeiterklasse nehmen zu. Das Asylrecht wird in der Praxis endgültig entsorgt und gleichzeitig probt der deutsche Imperialismus schon wieder mal einen Alleingang. Er schließt die Grenzen, ohne sich abzusprechen. Die Umstellung oder der Übergang der Wirtschaft auf die Kriegswirtschaft beginnt. Allenthalben wird innerhalb der herrschenden Klasse diskutiert, wie man das Volk kriegstüchtig bekommt. Mit Aufständen wird gerechnet, wie man zum Beispiel in dem Grünpapier genannten Planungen lesen kann, in dem konkrete Erfordernisse und Maßnahmen für den kommenden Krieg durchgespielt werden. Es ist also keine akademische Diskussion, ob eine Partei, die inzwischen über 20% der Stimmen bekommt, mit der CDU/CSU um den ersten Platz ringt und größte Oppositionspartei ist, in manchen Bundesländern bereits die größte Fraktion stellt, ob eine solche Partei faschistisch ist oder eine weitere, nur etwas rechtere, konservative Partei mit einzelnen Faschisten drin. Sondern es geht doch ganz konkret darum, wie wir uns in einer solchen Situation verhalten. Können wir die demokratischen Proteste gegen die AfD einfach rechts liegen lassen und sagen, das alles ist ja nur ein Ablenkungsmanöver vom Krieg und von den jetzt schon stattfindenden bürgerlichen Angriffen? Oder gehen wir hin und betreiben eine entsprechende Agitation, je nach Stärke natürlich oder Kräften, die wir haben? Das ist klar, die über diese Sachen hinweglenkt, die über ein Verbot der AfD hinausgeht und so weiter. Wie verhalten wir uns gegenüber der selbstmörderischen Sozialdemokratie, die vor allem noch über den Funktionärskörper erheblichen Einfluss in den Gewerkschaften hat? Wir haben das ja gestern diskutiert, die Hedwig hat uns das ja alles sehr anschaulich vorgeführt. Deren Führungen treue Dienste für die Bourgeoisie leisten, die aber immer mehr Einfluss unter den Arbeitern verliert, und zwar nach rechts und nicht nach links. Das sind die Fragen, um die es letztendlich geht und deren Beantwortung doch auch abhängig ist von der Einschätzung des Charakters der AfD und der Gefahr eines Umschaltens der Monopolbourgeoisie auf eine faschistische Herrschaftsform. Aber was kennzeichnet eine faschistische Partei? Was sind ihre Aufgaben? Denn es ist ja noch nicht so, dass faschistische Parteien eine durchgehend konsequente Haltung haben, an dem man sie erkennt. Nein, es sind absolute Pragmatisten, die mal so und mal so auftreten. Dazu muss man noch mal kurz auf Grundsätzliches eingehen, auch wenn wir das jetzt immer schon während im Verlauf dieser Konferenz hatten. Noch mal ganz kurz. Man muss der Klassencharakter des Faschismus, den muss man noch mal kennzeichnen, wie in Georgi Dimitrov auf dem 7. Weltkongress mit dem prägnanten Satz charakterisiert hat: Der Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Der Faschismus ist also bürgerliche Herrschaft, widerspricht aber der bürgerlichen Demokratie und strebt ihre völlige Zerstörung an. Ideologisch leugnet er die Klassen und versucht, vor allem in imperialistischen Ländern, eine scheinbar klassenlose Volksgemeinschaft herzustellen, mit deren Hilfe in den Krieg, ja, in den Weltkrieg gezogen werden kann. Um diese Volksgemeinschaft zu schmieden, müssen Feindbilder aufgebaut werden, müssen die inneren Feinde der Monopolbourgeoisie, die organisierte Arbeiterbewegung und die demokratischen Kräfte ausgeschaltet werden, muss der tatsächliche Klassenunterschied ausgetauscht werden gegen angebliche Unterschiede zwischen den Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Weltanschauung, Lebensweise etc. Um dahin zu kommen, braucht es eine faschistische Massenbewegung, eine kleinbürgerliche bis lumpenproletarische arbeiterfeindliche Bewegung, die je nach Zustand der Arbeiterbewegung auch rückständige Arbeiter mehr oder weniger erfassen kann. Grundlage der herzustellenden Volksgemeinschaft und soziale Basis des Faschismus ist eben diese Volksgemeinschaft. Die soziale Basis des Faschismus unterscheidet sich also von ihrem Klassencharakter, was auch logisch ist. Die Monopolbourgeoisie kann schließlich nicht selber den faschistischen Terror durchführen. Auch unter bürgerlich-demokratischen Verhältnissen, auch das hatten wir gestern schon kurz, braucht die Monopolbourgeoisie eine soziale Stütze im Volk, um ihre Herrschaft aufrechterhalten zu können. Der Staatsapparat alleine reicht nicht. Das ist dann hauptsächlich die Arbeiteraristokratie, politisch organisiert über die Sozialdemokratie, mit ihrem Einfluss bei den Arbeitern in den Betrieben, in den Gewerkschaften. Seit 1945 bis heute noch gilt diese Hauptstütze. Aus all dem Gesagten ergibt sich auch, was faschistische Parteien, die dem Monopolkapital ihre Dienste anbieten, zu bewerkstelligen haben, um zum Erfolg zu kommen. Sie müssen die bürgerliche Demokratie und die bürgerliche Rechtsgleichheit angreifen. Sie müssen in der Lage sein, kleinbürgerliche, enttäuschte, verbitterte Massen um sich zu sammeln und aggressiv in Stellung zu bringen. Sie müssen beweisen, dass sie geschworene Feinde der Arbeiterbewegung sind, was nicht heißt, dass sie, je nach Stärke der Arbeiterbewegung, in ihrem Programm Forderungen der Arbeiterbewegung aufnehmen, bis hin zu Enteignungen. Mussolini in dem Programm damals stand zum Beispiel, also bevor er an der Macht war, dass die Rüstungsindustrie enteignet werden muss. Ja, und lauter so schöne Sachen steht. Das gehört zur faschistischen Demagogie. Sie müssen beweisen, dass sie eine wehrhaft müssen wir sowieso im Moment alle sein, Volksgemeinschaft herstellen können, die sich gegen andere Völker, auch gegen die imperialistischen Konkurrenten richtet. Um das zu erreichen, bedienen sie sich unterschiedlicher Methoden, die sie ganz pragmatisch, je nach Bedarf, also innen- wie außenpolitischen Kräfteverhältnissen zum Einsatz bringen. Das sind der Nationalismus in seiner aggressivsten chauvinistischen Variante, Deutschland, Deutschland über alles und so weiter, der das Volk kriegsfähig machen soll gegen die imperialistischen Konkurrenten. Und vor allem der imperialistische Rassenwahn, der von den tatsächlichen Feinden des Volkes ablenken soll und zur Vernichtung der Demokratie dient. Denn mit ihm wird nicht nur die bürgerliche Gleichheit vor dem Gesetz bekämpft und außer Kraft gesetzt, sondern auch das Wegschauen, die Mitleidlosigkeit, das Mitschreien, das Mitjagen eingeübt. Das Volk wird aggressiv nach außen in Stellung gebracht. Die Barbarei braucht Barbaren, die sie durchführen. Und nun zu zwei Aspekten, die es für die Arbeiter- und demokratische Bewegung hier sehr schwierig machen. Angriffe auf die bürgerliche Demokratie, die das Ziel haben, sie zu zerstören und damit auch den faschistischen Charakter einer Partei zu erkennen. Auch darüber haben wir gestern kurz geredet. Ich sag's trotzdem nochmal. Über das hinaus, dass der Imperialismus so und so die Tendenz zur Reaktion und Aggression hat, war die BRD noch nie ein Leuchtturm bürgerlicher Demokratie. So war bis 2000 das Blutsrecht alleinige Grundlage für das Staatsbürgerschaftsrecht. Statt dem Territorialrecht, wer hier geboren wird, kriegt die Staatsbürgerschaft. 2000 wurde es etwas geändert, weil inzwischen auch Menschen aus anderen Ländern, die Kinder kriegen, diese Kinder dann das Staatsbürgerschaftsrecht haben können, aber nur unter besonderen Bedingungen, nicht automatisch. Sehr lustig, wenn sich hier dann in den Medien darüber aufgeregt wird, dass der Trump das abschaffen will. Na, bei uns gab es es so noch nie. Es gab immer unterschiedliches Recht für Einwanderer. Es gibt kein Streikrecht. KPD-Verbot, Notstandsgesetze, Berufsverbote im Zuge der RAF-Bekämpfung 88a, Befürwortung von Gewalt, also nicht mehr nur die Gewalt selber, sondern die Befürwortung, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, also nicht mehr nur selber dabei sein, sondern sie unterstützen, immer natürlich begründet mit der inneren Sicherheit. Die Angriffe auf das Asylrecht und damit verbunden massenhaft rassistische Hetze ab Anfang der 90er Jahre. Die Angriffe ab 2001, World Trade Center, wodurch die Überwachungsrechte des Staates ständig ausgebaut worden sind und weitere Grundrechte im Zuge nun der islamistischen Terrorbekämpfung außer Kraft gesetzt werden. Dann, das habe ich jetzt überlesen, aber das ist auch wichtig, weil das gibt es in sonst keinem imperialistischen Land. Mit der Annexion der DDR Ungleichheit der Staatsbürger. Ja? Ganz ein seltsamer Zustand. Vor allem ab 2015 weitere Angriffe auf geflüchtete Menschen, ein CSU-Integrationsgesetz, das die Achtung vor der Leitkultur und damit Willkür zum Gesetz erklärt. Polizeiaufgabengesetze, die die Staatsgewalt berechtigen, bereits bei einer drohenden Gefahr tätig zu werden. Die seit der von Scholz propagierten Zeitenwende zunehmenden weiteren Angriffe auf die Meinungsfreiheit und vor allem die immer heftiger werdende Entrechtung von Geflüchteten. Und das ist ganz und gar keine vollständige Auflistung. Die bürgerliche Demokratie ist also bei uns schon völlig deformiert. Das heißt, die Arbeiter- und demokratische Bewegung sind immer weiter an die Wand gedrängt worden und das Erkennen faschistischer Angriffe wird dadurch erschwert. Ja, ich nehme gleich vorweg, es ist so, dass viele Forderungen der AfD, wie man sie in ihrem Grundsatzprogramm von 2016 finden, heute von der Regierung umgesetzt werden. Doch ganz neu ist diese Schwierigkeit nicht. Auch zwischen 1929 und 1933 tat sich die KPD schwer zu beurteilen, was nun faschistisch ist und was noch nicht, und machte dadurch auch Fehler. Bloß, uns muss klar sein, die haben das damals das erste Mal erlebt. Wir sind jetzt beim zweiten Mal dran. Wir sollten nicht die gleichen Fehler machen. Dimitrov fasste die Erfahrungen der Arbeiterbewegung mit der Situation vor dem Machtantritt des Faschismus auf dem 7. Weltkongress folgendermaßen zusammen. Also vor Machtantritt. Genossen, man darf sich den Machtantritt des Faschismus nicht so simpel und glatt vorstellen, als ob irgendein Komitee des Finanzkapitals den Beschluss fasst, an diesem oder jenem Tage die faschistische Diktatur aufzurichten. In Wirklichkeit gelangt der Faschismus gewöhnlich zur Macht im gegenseitigen, zuweilen scharfen Kampf mit den alten bürgerlichen Parteien oder mit einem bestimmten Teil dieser Parteien. Im Kampf sogar innerhalb des faschistischen Lagers selbst, der manchmal bis zu bewaffneten Zusammenstößen führt. Punkt, Punkt, Punkt. Alles das verringert nicht die Bedeutung der Tatsache, dass vor der Errichtung der faschistischen Diktatur die bürgerlichen Regierungen in der Regel eine Reihe von Vorbereitungsetappen durchlaufen und eine Reihe reaktionärer Maßnahmen durchführen, die den Machtantritt des Faschismus unmittelbar fördern. Wer in diesen Vorbereitungsetappen nicht gegen die reaktionären Maßnahmen der Bourgeoisie und gegen den anwachsenden Faschismus kämpft, also gegen beides gleichzeitig, der ist nicht imstande, den Sieg des Faschismus zu verhindern, der erleichtert ihn vielmehr. Zitat Ende. Wenn also heute mit dem Argument, der AfD den Boden abgraben zu wollen, eine rassistische Forderung der AfD nach der anderen gegen Einwanderer umgesetzt wird, ist das kein Beweis dafür, dass die AfD nicht faschistisch sei, weil es CDU, CSU und SPD ja auch so täten, sondern wie sehr der Boden für einen möglichen Machtantritt des Faschismus schon bereitet ist. Eine zweite Schwierigkeit. Wir können uns bei der Beurteilung der AfD nicht einfach nur an der NSDAP der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts orientieren. Schon damals hatte der Faschismus unterschiedliche Gesichter, trat in Italien anders auf als im Deutschen Reich. Und im Programm der NSDAP vor 1933, was ich völlig zufällig gefunden habe bei mir, stand noch nichts von der dann erfolgten schrittweisen Entrechtung und schließlich millionenfacher Ermordung der Juden. Da stand nur, ich zitiere jetzt, Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist. Da haben wir es wieder das Blutrecht. Ohne Rücksichtnahme auf die Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein. Das war die Kampfansage an der Juden, ohne dass drin stand, was dann alles passiert. Und noch einmal zum 7. Weltkongress, auf dem Dimitrov auch auf faschistische Parteien in anderen Staaten eingegangen ist. Hier als Beispiel die USA. Zitat: Der erst in seinen Anfängen steckende amerikanische Faschismus versucht, die Enttäuschung und Unzufriedenheit dieser Massen in eine reaktionäre faschistische Bahn zu lenken. Die Eigenart der Entwicklung des amerikanischen Faschismus besteht darin, dass er im jetzigen Stadium vorwiegend in der Form der Opposition gegen den Faschismus als einer nicht-amerikanischen, aus dem Auslande importierten Strömung auftritt. Zum Unterschied vom deutschen Faschismus, der mit verfassungsfeindlichen Losungen auftrat, versucht der amerikanische Faschismus, sich als Kämpfer für die Verfassung und die amerikanische Demokratie hinzustellen. Zitat Ende. Wie Faschisten auftreten, hat eben immer auch mit den konkreten außen- und innenpolitischen Kräfteverhältnissen und Besonderheiten zu tun. Komme ich zu heute. Wie schauen die Kräfteverhältnisse aus? Sie sind so, dass sich in Deutschland aus innen- wie außenpolitischen Gründen noch keine Partei, die ernsthaft Masseneinfluss gewinnen will, offen als faschistische Partei zu erkennen geben kann und sich positiv auf den Faschismus bezieht. Was macht die AfD? Man gibt sich als Demokrat. Ja, greift heftig und scheinbar unversöhnlich die anderen Parteien, die Altparteien, die Eliten, ja auch schon mal das System, eine alte Nazi-Losung an, als undemokratisch. Die Volkeswillen nicht beachten, ja, die das deutsche Volk nicht schützen vor den Gefahren, die da innerhalb wie außerhalb der Grenzen lauern. Man fordert Plebiszite, um dem gesunden Menschenverstand zum Durchbruch zu verhelfen und greift so das bürgerliche den bürgerlichen Parlamentarismus von rechts an. Die AfD tritt dabei genauso auf wie Dimitrov 1935. Ich muss immer wieder zurückkommen dabei, da sind die Erfahrungen halt zusammengefasst worden, wie Dimitrov 1935 die damaligen Erfahrungen mit dem Auftreten der Faschisten zusammengefasst hat. Zitat: Der Faschismus fängt im Interesse der reaktionärsten Kreise der Bourgeoisie, die enttäuschten Massen ein, die sich von den alten bürgerlichen Parteien abkehren. Aber er imponiert diesen Massen durch Heftigkeit seiner Angriffe gegen die bürgerlichen Regierungen, durch seine Unversöhnlichkeit gegenüber den alten Parteien der Bourgeoisie. Zitat Ende. Die faschistischen Angriffe und Haltungen, die Angriffe auf die bürgerliche Demokratie, werden hinter anderen Begriffen und Hetzparolen versteckt. So spricht die AfD natürlich nicht von Rassen, das macht man heute nicht mehr, sondern von unterschiedlichen Kulturen, die nicht zueinander passen. Man ist selbstverständlich für Religionsfreiheit, aber der Islam hat hier keinen Platz. Das gesamte Grundsatzprogramm der AfD von 2016, das doch auf den ersten Blick so bieder daherkommt, ihr müsst euch das mal anschauen, da ist nur von Frieden, Freude, Eierkuchen erst einmal die Rede, ist durchsetzt von rassistischer Hetze von Anfang bis Ende, egal um was es geht. Selbst die Befürwortung des Mindestlohns wird damit begründet, dass er vor dem Lohndruck durch die Massenimmigration schützt. Im Kapitel zur Familienpolitik heißt es mehr Kinder statt Masseneinwanderung. Und selbstverständlich geht es um deutsche Kinder und darunter auch gleich noch um mehr Kinder bildungsnaher Schichten, weil die Ausländer alle bildungsfern sind. Willkommenskultur für Neu- und Ungeborene fordert man dann auch noch gleich. Die AfD will das schleichende Erlöschen der europäischen Kulturen abwenden als Programm. Deshalb ist man auch gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, dagegen, dass hier geborene Kinder von Einwanderinnen die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten und fordert das Territorialprinzip zugunsten des Abströmungsrechts wieder aus dem Gesetz zu streichen, das überhaupt noch nie vollständig hier gegolten hat. Selbstverständlich steht in diesem Programm nichts über eine Remigration deutscher Staatsbürger anderer Nationalität, wie sie auf diesem Treffen in Potsdam diskutiert worden ist. Doch bei Straftaten, und die kommen laut AfD permanent bei Immigranten vor, soll ausgebürgert werden können. Ich habe mich jetzt bewusst auf Aussagen in diesem Grundsatzprogramm bezogen und nicht auf die noch sehr viel offenere Hetze einzelner AfD-Mitglieder, da meines Erachtens schon dieses Programm zeigt, welch Geisteskind die AfD ist und es eben nicht so ist, dass da nur einzelne Faschisten drin sind. Es ist die Grundlage für die aggressive Hetze gegen Geflüchtete, die als Bedrohung dargestellt werden, als diejenigen, die unsere Sozialkassen plündern, die kriminell sind, die eine Kultur haben, die mit unserer nicht zusammenpasst. Ja, sie zerstört. Für die bezahlt wird, werden für das gemeine deutsche Volk die hart arbeitenden Menschen, die etablierten Parteien nichts übrig haben. So werden unzufriedene kleinbürgerliche Massen und aufgrund der verheerenden Schwäche der Arbeiterbewegung auch Arbeiter gesammelt. So wird die Volksgemeinschaft der Deutschen geschmiedet gegen die vermeintlichen Feinde im Inneren und die, die noch vor den Grenzen stehen. Der Antisemitismus muss selbstverständlich noch unter der Ladentheke bleiben. Ja, die AfD gibt sich als entschiedene Kämpferin gegen Antisemitismus. Vor allem, wenn man damit gegen muslimische Einwanderer hetzen kann. Doch da ist schon mal die Rede von einer, Zitat, globalen Finanzindustrie, Zitat Ende, die über den Umweg des Klimaschutzes den Zugriff auf das Volksvermögen und so die größte Vermögensumteilung der Geschichte einleiten will. Beatrix von Storch in einem Artikel der Jungen Freiheit. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Böhringer bezeichnete in E-Mails die Aufnahme von Flüchtlingen als Umvolkung angeordnet von einer, Zitat, kreditgeldfinanzierten Bestechungsfaust, Zitat Ende, und ausgeführt von einer gelenkten BRD-Führungsklique. Tja, dunkle Mächte, eben, die das deutsche Volk bedrohen wie gehabt. Die Verbrechen des deutschen Faschismus muss man selbstverständlich noch verurteilen. Doch man greift schon mal die Verengung der aktuellen Erinnerungskultur an, fordert eine Erinnerungswende um 180 Grad oder bezeichnet die 12 Jahre größter Verbrechen als Vogelschiss in der Geschichte. Der Faschismus wird verharmlost, bis er dann irgendwie gar nicht mehr schlimm ist. Und wenn die Weidel erklärt, dass Hitler eigentlich ein Kommunist war, dann ist es ein Angriff auf uns, ja? Und nichts anderes, weil es heißt ja, wenn der ein Kommunist war und Faschisten sind ja schlecht, die muss man jagen, also jagen wir die Kommunisten. Ganz verschwiegen wird dieses Kapitel, wenn es um die Bundeswehr geht. Die Bundeswehr ist Teil einer jahrhundertealten deutschen Militärtradition, steht in einer Broschüre Streitkraft Bundeswehr der AfD von 2019. Oder Gauland will wieder stolz sein können auf die Soldaten und ihre Taten im Zweiten Weltkrieg. Na klar. Überhaupt muss der deutsche Imperialismus durchaus nicht befürchten, dass die angebliche Friedenspartei AfD es ernst meint mit dem Frieden. Die Losung Frieden mit Russland ist zum einen eine wirkungsvolle Demagogie, um vor allem bei den Kleinbürgern und Arbeitern in Ostdeutschland weiteren Einfluss zu gewinnen. Zum anderen entspringt sie der Haltung, dass nur Kriege zu führen seien, die dem deutschen Interesse entsprechen. Und da vertritt die AfD eine derzeit sehr zurückgedrängte Strömung innerhalb der Bourgeoisie, die eine Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation zur eigenen Stärke gegenüber den imperialistischen Konkurrenten, vor allem den US-Imperialismus, anstrebt. Doch das heißt nicht, dass die AfD nicht morgen gegen Russland ins Felde zieht. Sie ist da durchaus anpassungsfähig. So erklärte der neue außenpolitische Sprecher der AfD, Frohnmeier, mit Bezug auf Russland vor kurzem, Zitat, wer gegen Deutschland oder seine Verbündeten operiert, etwa durch Cyberangriffe oder Einflussoperationen, muss mit einer entschlossenen Reaktion rechnen. Zitat Ende. Die AfD für den Verbleib Deutschlands in der NATO, zumindest in ihrem Programm, hat aber auch ein ganz konkretes Ziel, um auf diesem Wege mehr Gestaltungsmacht und Einfluss zu gewinnen. Und so weiter. Abgelehnt wird eine EU-Armee, jetzt wieder ein Zitat aus dem Programm. Gemeinsame europäische Streitkräfte lehnt die AfD ab und hält an einer umfassend befähigten Bundeswehr als Eckpfeiler der deutschen Souveränität ab. Das ist jetzt nichts Faschistisches, das ist eine bestimmte Strömung. Aber es ist sozusagen etwas, was sich auch durchzieht. Die Souveränität Deutschlands sieht die AfD permanent bedroht. Durch die EU, durch den Euro, ja, und eben durch dunkle Mächte. Stets ist Deutschland Opfer, immer, das nur zahlen muss und dessen Handlungsspielräume eingeengt werden. Deshalb will die AfD aus dem Euro austreten und die EU zu einem losen Wirtschaftsverband zurückführen. Sollte Deutschland sich damit nicht durchsetzen können, soll es aus der EU austreten. Es ist die aggressivste Variante der Außenpolitik und des Nationalismus, den die AfD da propagiert, die einer außenpolitischen Variante entspricht, die eher auf einen Alleingang des deutschen Imperialismus setzt, als auf ein europäisches Bündnis, das ja vor allem von Seiten Frankreichs immer auch den Versuch bedeutete, diesen gefährlichen Nachbarn einzuhegen. Letzter Punkt, was man heute noch nicht tun kann, Man kann selbstverständlich noch keine terroristischen Bataillone sich erlauben, kann nicht offen zur Gewalt aufrufen. Doch androhen kann man schon einiges. Wie zum Beispiel Bernd Höcke in seinem Buch Nie zweimal in denselben Fluss. Ich fürchte, man muss das wirklich mal lesen. Bei dessen, wo er schreibt, wo er ankündigt, groß angelegte Remigrationsprojekte nicht integrierbarer Migranten, bei dessen Durchführung, Zitat, man nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen wird. Das heißt, immer noch Zitat, dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen werden. Oder, wie neulich Heribert Brandl in der SZ geschildert hat, das ist ein Demokrat, der viel Schmarrn im Kopf hat, aber da noch, also der hat schlichtweg vor der AfD Schiss, schildert, dass AfD-Mitglieder in einem Gerichtssaal drohen, wenn wir dran sind, seid ihr alle weg. Zudem sollte doch klar sein, dass diese faschistischen Klägertrupps, die Linke und Antifaschisten zusammenschlagen, Flüchtlingsunterkünfte anzünden, Einwanderer permanent bedrohen, längst existieren. Und die AfD ihre Kontakte in diese Szene hat, deren Größe stets zunimmt. Es dürfte also kein Problem sein, diese Kräfte zusammen und unter einem Kommando zu organisieren, wenn die Verhältnisse so zugespitzt sind, dass man keine innen- und vor allem außenpolitischen Rücksichten mehr nehmen muss. Meiner Meinung nach handelt es sich bei der AfD also um eine faschistische Partei, die wir als solche ernst nehmen sollten. Eine Partei, die ungehindert so mächtig werden konnte. Wir müssen uns doch mal fragen, warum ist das eigentlich so? So mächtig, wie sie ist, die in Talkshows und zu Interviews eingeladen wird, als wäre sie eine ganz normale Partei. Die bereit steht für den Fall, dass die Monopolbourgeoisie in diesen zugespitzten Zeiten auf eine offene terroristische Diktatur umschaltet. Ja, es ist schwer vorstellbar. Ich tue mir da immer schwer. Doch wir müssen doch sehen, der Krieg, der in aller Öffentlichkeit vor unseren Augen vorbereitet wird, wird ein Weltkrieg werden. Die Arbeiter- und kleinbürgerlichen Massen in den Krieg zu schicken, schon das wird schwierig ohne terroristische Herrschaft. Doch sie müssen auch bei der Stange gehalten werden, wenn Elend, Hunger, Verwüstung und Tod um sich greifen und dürfen nicht etwa auf die Idee kommen, die Gewehre umzudrehen, wie am Ende des Ersten Weltkriegs. Die Lehren, die die Bourgeoisie aus dieser Erfahrung gezogen hat, war der Faschismus. Und wir sollten unsere Lehren auch ziehen. Ich bin fertig.